Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hooked on Topic mit mir, dem Robin und dem Tom.
Hallo.
Da habe ich direkt die Reihenfolge verkackt, aber naja, ich kann das noch nicht so gut, mache das noch nicht so lang. Es gibt aber diverse Spiele, die schon sehr, sehr lange erschienen sind und die mittlerweile so viel Zeit bekommen haben, lieber Tom, einen Ruf sich zu erarbeiten, wonach sie die womöglich besten Spiele aller Zeiten sind und sich einfach zu völlig Unrecht nicht verkauft haben, dass man da eine geradezu, möchte ich sagen, eine Liste zu produzieren könnte, wenn man denn wollte. Nun, Tom, ich habe vor mir eine Liste mit Spielen von Kultklassikern oder Kultklassik, wie auch immer man sie nennen möchte, die eben genau das darstellen. Die Spiele sind, die geliebt werden von Fans, die von Fans wirklich in den Himmel gelobt werden und auch von uns ja teilweise, weil wir dazugehören, wo wir aber auch sagen müssen, vielleicht hat das tatsächlich einen Grund, warum das nicht so erfolgreich ist. Und das ist ein Thema, was mir auch gerade ganz ganz prominent im Kopf war. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, darüber mit dir reden zu können.
Genau, also aktuellstes Beispiel, an dem wir die Diskussion wahrscheinlich so ein bisschen ankern werden, ist Wonderful 101, weil es da eben auch den neuen Release jetzt gibt und wir da neulich erst im Podcast drüber gesprochen haben. Und wo du am Anfang Reihenfolge verkackt sagst, ich nenne auch immer mich zuerst. Ich finde das auch nicht schlimm.
Ach so, okay. Ja, das ist halt, naja, es ist halt wie Gesundheit sagen. Da hat unsere Gesellschaft sich was ausgedacht.
Da gibt es so Normen.
Und da müssen wir uns dran halten. Ja, ja, genau.
Also als Moderator sich selbst mal vorzustellen, finde ich halt nicht verkehrt, auch wenn man es als erstes tut. Unabhängig davon, die Diskussion finde ich auch eben super spannend, weil wir jetzt Wonderful 101 haben, weil Wonderful 101 etwas hat, das sich Remastered nennt oder ein Remaster zu sein. Und mir ging der Gedanke so ein bisschen rum und ich habe da auch Diskussionen verfolgt in Foren oder auf Twitter. Habe gestern erst noch mal mit Björn, mit Speckobst ein bisschen geredet auf Twitter, wo es halt auch eben darum geht, wie die Fans dieser Kultspiele ihre Spiele verteidigen und wie man so ein bisschen reindriften kann in eine Sicht, in der das Spiel unfehlbar wird. Und dann, wenn dann jetzt Reviews kommen von Wonderful 101 und die sind wieder eher so Mitte, also schon gut, aber nicht so gut, dann ist es leicht, den Reviewern die Schuld in die Schuhe zu schieben, statt dann auch mal das Spiel so ein bisschen in die Mangel zu nehmen, weil es liegt eben auch am Spiel, dass es momentan nicht so gut ankommt. Und wie gesagt, Wonderful 101 ist da das beste Beispiel, womit ich aber nicht im Umkehrschluss sagen will, dass das Spiel nicht seinen Lob verdient hat, dass es den Kult nicht verdient hat, dass es nicht durchaus Reviewer gibt, die auch einfach Falschinformationen in ihren Reviews haben, weil das kommt durchaus vor. Aber es ist eben ein bisschen komplexer. Also ich habe die immer oder hatte so ein bisschen das Gefühl, das wird simplifiziert.
Ja, ich glaube, das ist ein Phänomen, was man in beide Richtungen sehr, sehr einfach beobachten oder sehr oft beobachten kann. Jetzt nicht nur bei Videospielen, sondern allgemein, wenn es um eindeutige Resonanz geht bei Medienprodukten. Wenn du Spiele hast, die wahnsinnig gut ankommen, dann dauert es, sagen wir mal, 2 Wochen bis 2 Stunden. Bis der Backlash kommt, bis Leute sagen, warte mal, das ist ja vielleicht gar nicht so gut. Und weil die Reaktion dann vielleicht so extrem positiv war, sind dann die Reaktionen auf diese Reaktion nicht, vielleicht ist das ja dann doch nur gut und nicht großartig, sondern die Reaktionen sind dann, um quasi ein Gegengewicht zu bieten, dieses Spiel ist eigentlich scheiße. Und das ist ja wirklich, was man sehr, 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 sehr häufig sieht. Und das ist hier eben, finde ich, auch oftmals ähnlich, dass du halt eine Reaktion hast, die vielleicht negativ ist oder einfach nicht besonders enthusiastisch, wo dann Leute, die das Spiel vielleicht einfach nur gut oder vielleicht auch sehr gut finden, stattdessen ist dann aufhypen und erneut, ich würde mich davon nicht ausschließen, als ob es das wirklich das Beste des Jahres wäre oder das Beste seit den letzten 5 Jahren, einfach nur um ein Gegengewicht zu bieten, obwohl das vielleicht gar nicht immer die Intention ist dahinter.
Ja, um so ein bisschen vielleicht eine Unfairness auszugleichen, eine wahrgenommene, weißt du? Weil es ja nun mal echt scheiße ist, wenn du Wonderful 101 super cool fandest und wenn du dann siehst, wie das auf der Wii U vereinsamt, weil es keiner spielt und wie das dann so nach und nach zwar so eine Kultspielerschaft bekommt und auch entsprechende Videos auf YouTube, die auch erklären, warum es denn so gut ist. Und da wird ja viel, vor allem auch da geht es viel um Gameplay, um Kombo-Fähigkeiten, um die Einzigartigkeit des Kampfsystems. Und das finde ich alles berechtigt. Und dann ja, kommst du halt in so ein Ding rein, dass du dass du es vielleicht als ein bisschen besser verkaufst, als es ist. Und ich will mich persönlich da auch nicht von ausschließen. Das ist ganz gut, dass du das auch ansprichst, weil ich habe das auch schon gemacht. Also ich hatte auch schon Spiele, die ich in den Himmel lobe, obwohl ich weiß, okay, hier gibt es zwar zwei, drei Kritikpunkte. Für viele, viele Leute sind diese Kritikpunkte totale Knockout-Kriterien.
Genau, ganz genau. Und das sind halt Kriterien, die jetzt nicht falsch sein müssen, die auch nicht falsch dargestellt sein müssen, sondern einfach, die anders ankommen bei unterschiedlichen Leuten. Und du hast ja bereits Wonderful 101 erwähnt. Und ich finde, das ist auch einer der offensichtlichsten Beispiele, wo man da, glaube ich, ganz gut ja, zusammenfassen kann, was da das Problem ist.
Ja, genau. Und mein Hauptproblem mit Wonderful 101, und da erinnere ich mich halt noch ganz gut dran, weil ich habe das ja getestet, als es rauskam, ist die Tatsache, dass es sich nicht wahnsinnig intuitiv anfühlte an vielen Stellen und dass es mir zwar teilweise Sachen beigebracht hat und mich so versucht hat, in die richtige Richtung zu drücken, welche Skills ich kaufen soll und so ein Kram, um gut zu sein im Spiel, aber es hatte immer wieder diesen Effekt, dass ich in einen Flow reinkam und dann hat es mich wieder rausgehauen. Weil dann kam mal eine Stelle, die so schwer war, wo ich einfach nicht wusste, was ich gerade falsch mache. Mhm. Und ich bin der Meinung, das war jetzt nicht meine Schuld. Vielleicht war es ein bisschen meine Schuld, aber es war auch die Schuld vom Spiel. Weil das Spiel eben sich nicht gut erklärt. Es hat so ein eigenes Kampfsystem und das ist ja das, was es so cool macht. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wenn du das und das gespielt hast, kommst du auch mit Wonderful 101 klar. Wenn du Bayonetta gespielt hast, heißt das noch lange nicht, dass Wonderful 101 bei dir klickt. So nach dem Motto. Und das ist ja super, dass das so was Innovatives ist. Aber entsprechend besser müsste es sich erklären. Und das tut es nicht. Und das tut es jetzt im Remaster auch nicht. Und das finde ich super frustrierend, dass jetzt diese Chance gewesen wäre, für Wonderful 101 zu sagen, okay, hier, so spielt man mich. Und seien es einfach nur blöde Videos, die vor den Levels geschaltet sind, aber irgendeine Möglichkeit.
Ja, das wäre schon sehr Ressource scheiße gewesen. Haben. Also das wäre schon sehr scheiße, wenn es Videos gewesen wären, aber es wäre immer noch besser gewesen, als das, was es ist. Weil ich spiele es ja gerade auch noch mal. Und jetzt, also ich habe es irgendwie eine Stunde gespielt in den letzten Tagen, nicht viel. Aber es ist für mich interessanterweise exakt die gleiche Erfahrung wie vor ein paar Jahren. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier rangehe und sage so, ah, jetzt endlich verstehe ich die ganzen Mechaniken, sondern allein, dass diese Jahre dazwischen liegen, dieses Spiel ist so weird und einzigartig, was ja was Positives ist, dass es sich dann einfach nicht fucking erklärt und dich in dieses Spiel hineinwirft und die einzigen Tutorials sind so die nötigsten Button-Prompts, die dir unten links angezeigt werden, während du gerade spielst und gar nicht verstehen kannst, was da unten steht. Es sind so Sachen wie, dass du hast ja quasi eine Lock-On-Funktion. Glaubst du, das merkst du, wenn du das Spiel spielst? Nee. Du hast einen Team-Attack, wo es schon schwer genug ist zu verstehen, was die jetzt eigentlich macht. Und wenn du eine Team-Attack machst, entstehen so Kreise unter dem Gegnermodell. Das bedeutet aber nicht, dass du den jetzt automatisch immer angreifst, sondern bei bestimmten Angriffen, wenn du dann die A-Taste drückst, dann gehst du zu ihm hin, wenn der Kreis unter ihm erscheint. Aber auch nicht immer und es ist nicht einfach, wirklich das zu verstehen. Ich hatte keine Ahnung, wofür die Kreise da sind und ich glaube, das Spiel sagt es dir auch nicht. Und das ist halt ein so ein Beispiel dafür, dass dieses Spiel einfach Mechaniken hat, die es hinter Mechaniken versteckt und du bist so damit beschäftigt, überhaupt die erste Ebene zu verstehen. Das heißt, holy shit, ich habe hier ein Kampfsystem, wo ich nichts erkenne, weil alles sehr klein ist, wo die Gegner-Zells sehr schwierig zu lesen sind, weil alles sehr klein ist und wo ich dazu auch noch mit Bewegungssteuerung mit meinem rechten Analogstick agieren muss, was super schwer dich daran zu gewöhnen ist. Also du hast hier drei Punkte oder sagen wir zwei Punkte, die das Spiel wahnsinnig schwer lassen werden, um es zu verstehen und wirklich in den Flow zu kommen. Das heißt, du wirst in diesem Spiel deswegen, wenn du denn nicht dir dediziert YouTube-Tutorials anguckst, wirst du niemals zu dem Punkt kommen, wo du so selbstbewusst mit den Fundamenten dieses Spiels umgehst, dass du dann mal in die tieferen Techniken hineingehen kannst überhaupt.
Genau. Ja, ich hatte gestern mich auch auf Twitter, also wie gesagt mit Speckups und mit @WonderMagenta heißt er auf Twitter unterhalten. Er hat auch ein paar coole Videos, also vielleicht da mal vorbeischauen. Und hatte dann auch gesehen, also das Gespräch ging dann auch mal darauf hin, dass man das ja auch gar nicht will, dass irgendwie jede fortgeschrittene Technik dir erklärt wird, weißt du, dass dann vorher so ein Tutorial kommt und dir dann sagt, so Doom-mäßig, okay, hier, so besiegst du diesen Gegner. So. Einerseits, ist, also die Frage, die man sich da stellt, hätte es bessere Wertungen bekommen, wenn es das gegeben hätte. Aber was halt nicht sein darf, ist, dass das Spiel zu kleinlich wird mit den Informationen. Also der Umkehrschluss ist nicht, dass alles erklärt wird, weil das Herausfinden von Kombos, das Herausfinden von ein paar dieser fortgeschrittenen Techniken ist ja Teil der Erfahrung, Teil des Spielspaß. Und das macht ja auch Spaß bei so Character-Action-Games, dass du eben selbst experimentieren kannst. Und dazu laden die ja ein, gerade wenn sie so eine breite Move-Palette haben. Und das darf da nicht verloren gehen.
Ganz genau. Das ist halt, es ist halt immer die Frage, reden wir gerade über komplexe Techniken oder reden wir über Grundlagen? Und ich glaube, das ist das größte Problem bei Wonderful 101, dass du halt bei klassischen, bei Platinum-Games die Möglichkeit hast, die sehr einfach zu verstehen und zu spielen und dann coolen Kombos zu machen und Spaß zu haben. Und wenn du willst, kannst du dann noch 40 Stunden damit verbringen und in die Tiefe gehen. Aber bei Wonderful 101 gibt's halt diesen ersten Playthrough nicht, den du sonst hast bei diesen Spielen, der dir einfach Spaß macht auf eine simple Ebene. Auf einer simplen Ebene. Dieser erste Playthrough, das war halt so ein Aha-Moment, den ich hatte, als ich auf Reset Era mir so ein paar Postings durchgelesen habe von Leuten, die das Spiel halt wirklich vergöttern. Wo halt tatsächlich zwei von diesen Leuten einfach von sich aus geschrieben haben, dass das und das und das ja der Grund ist, warum der erste Playthrough nicht so gut funktioniert oder noch nicht so viel Spaß macht. So, das ist so, oh, okay, weil ich spiele das Spiel ja nur einmal durch und dann sind bereits, das ist ja auch ein echt langes Spiel, uns halt zu verstehen, dass oder zumindest einige dieser Hardcore-Fans diesen ersten Playthrough nur als recht frustrierendes Tutorial sehen, um dann wirklich das Spiel zu starten, erklärt viel von dem, was Wonderful 101 richtig und halt auch falsch macht.
Ja, das hatte ich auch gelesen, das hatte Speckus auch nochmal geschrieben, es ist auf mehrere Playthroughs angelegt und der erste hat keine Schonfrist sozusagen.
Ja.
Also du wirst da richtig reingekloppt. Und also ich kann mich halt wirklich noch dran erinnern, wie ich dieses Spiel damals gespielt habe. Und ich bin ja von absoluter Begeisterung, weil ich ja auch nicht nur das Kampfsystem mochte, sondern auch die Weirdness, die Cutscenes, den Humor. Es steckt ja noch so viel mehr drin in Wonderful 101 als nur in Anführungszeichen die Spielmechanik. So.
Ganz genau.
Und das war so Bliss auf der einen Seite und dann ein paar Minuten später wieder für eine halbe Stunde oder mehr totaler Frust. Und es war vor Release. Genau. Das heißt, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, auf YouTube zu gehen, um zu sagen, ich guck mir jetzt mal an, wie man das eigentlich spielt. Was du ja heute machen kannst, und das ist ja auch okay, ist ja schön, aber es sollte halt nicht erwartet werden, um Spaß an dem Spiel zu haben.
Ganz genau. Und das wird halt hier ein bisschen erwartet. Und deswegen finde ich halt, dass Wonderful 101 so ein wunderbares Beispiel hierfür ist, weil ich glaube halt, dass sehr, sehr viele, das hatten wir ja im letzten Podcast auch geredet, dass der Re-Release durchaus dem Ruf dieses Spieles schaden könnte. Und zwar nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, aber weil viele, viele Leute sehr viele Jahre nun darüber lesen konnten, wie unglaublich dieses Spiel ist. Und gerade wenn sie dann einfach Platinum-Sachen gewohnt sind, wie Bayonetta oder Rising oder selbst sowas wie Astral Chain, da wird dich das ganz schön für den Kopf stoßen, weil halt Astral Chain, finde ich, der schöne Gegensatz ist. Weil Astral Chain, unabhängig davon, ob das jetzt man so liebt oder nicht, ist ja auch ein Spiel, was ein sehr eigenes Kampfsystem hat, aber sich sehr viel Mühe gibt, dir sehr ausführlich zu erklären, was es denn jetzt die Stärken und die Schwächen dieses Kampfsystems sind. Und gibt dir einen Trainingsraum, wo du Challenges hast und wo du wirklich jeden Aspekt dieses Spieles in Ruhe und in deiner eigenen Geschwindigkeit üben und lernen und verstehen kannst. Und das fehlt leider Wonderful 101 komplett. Und so das Remaster wäre halt die Gelegenheit gewesen, das zu ändern. Und es ist einfach gar nicht geändert
worden. Ja, ich hatte gestern Björn auch diese Disc gepostet, die bei Super Mario Galaxy 2 dabei war. Von wegen, für Anfänger lag da eine DVD dem Spiel bei, dem Wii-Spiel, wie man es spielt. Und dass das vielleicht auch so eine, also augenzwinkert natürlich, eine Möglichkeit gewesen wäre. Und er meinte dann auch, ja, aber dann nur, wenn Camilla so herablassend mir erklärt, wie man sein Spiel spielt.
Hier, das finde ich super. Diese rosa Schleife, die musst du dir zuerst anziehen, bevor du es lesen darfst.
Oh, ich will von Camilla halt beleidigt werden, während er mir seine Spiele erzählt, weißt du?
Ja.
Aber wo du Astral Chain gerade erwähnst, es gibt ja nun mal diese Gruppe an Spielern, die so Gameplay, spielerische Freiheit und sowas über alles andere setzen, wo das so die Top-Priorität ist. Und damit ist ja auch nichts falsch. Aber ich finde dann ganz interessant, wie so Spiele wie Astral Chain dann von dieser Gruppe aufgenommen werden. Und sie werden ja teilweise richtig zerrissen, weil Astral Chain da dann zu flach ist und man irgendwie wohl im High-End-Play immer das Gleiche macht. Keine Ahnung, ich habe Astral Chain nicht so weit gespielt, aber die Kritik habe ich halt schon gelesen.
Ja, ja, Astral Chain hat auf jeden Fall ein niedrigeres Skill-Ceiling als auf jeden Fall sowas wie Wonderful 101, aber auch als sowas wie ein klassisches
Devil May Cry. Ja. Genau. Und sowas liest du ja dann auch über Nier Automata zum Beispiel, das ja auch so ein Platinum-artiges Kampfsystem hat, aber ja auch sehr flach ist, was das angeht. Also es, mir macht das total Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und mir reicht das auch vollkommen aus, weil ich nicht das unbedingt möchte von diesem Spiel. Aber ich kann durchaus verstehen, dass man da dann auch mit Kritik ansetzt. Nur dann kann es auch manchmal in die umgekehrte Richtung stürzen, dass du von dieser Seite dann hörst, okay, dieses Spiel ist wertlos. Und da denke ich dann immer so, naja, aber ein Spiel ist doch mehr als nur das Gameplay.
Ja, das ist, glaube ich, ein eigener Podcast, den wir
machen. Das ist schon wieder ein sehr anderes Thema eigentlich.
Also gar nicht mal deswegen, einfach weil ich das Thema so interessant finde. Einfach dieses, wie einige Spielegenres oder wie die Fans einiger Spielegenres diese Spielegenres wirklich immer oder gelegentlich auf einen Punkt reduzieren und alle anderen Punkte da unwichtig werden. Da gibt es so ein paar Genres, die mir da in den Kopf kommen. Und da ist auf jeden Fall das Character-Action-Genre eines der prominentesten.
Und ich will uns nicht davon ausschließen. Wir haben sowas garantiert auch schon gemacht. Also da muss man dann halt drauf hingewiesen werden und dann das selbst sehen. Und manchmal macht man es ja auch absichtlich, um einfach zu provozieren. Das kann ja auch manchmal einfach witzig sein. Aber es kann auch nicht so schön enden.
Auf jeden Fall.
Vor allem, wenn dann Leute getargetet werden.
Darf ich mal zu einem komplett anderen Spiel kommen, Tom?
Ja.
Was mir da in den Sinn gekommen ist. Und das ist etwas, wo ich leider dann dir ein bisschen das Herz breche. Das weiß ich schon und das tut mir sehr, sehr leid. Aber das ist ein Spiel, was ich halt unglaublich sympathisch finde und einfach nur dem Allerfolg der Welt wünsche, dass ich aber nicht besonders großartig halte, nämlich Shenmue. Gravity Rush.
Ach so.
Ich rede von Gravity Rush.
Ich dachte, es kommt Shenmue, weil das habe ich bei mir selbst auf der Liste.
Ja, ja, genau. Nee, also Shenmue wäre jetzt auch fast schon, also wenn ich das jetzt so nennen würde, wäre fast schon tired, damit ich dir die Möglichkeit geben, wenn du das machen möchtest. Es ist Gravity Rush. Aber Gravity Rush hatte ich halt auch im Zuge des Sequels so sehr das Gefühl oder ja auch gemerkt, dass da ja die Fans auch dann sehr drüber abging, ne? Das ist dieses Gravity Rush war dieser Kultklassiker, den wirklich drei Leute gespielt haben, weil er ja auch Vita-exklusiv war, bis er dann auf der PlayStation 4 erschien. Und hat dort ebenfalls einen großartigen Ruf sich erbaut und auch erstmal völlig zurecht, weil dieses Spiel ein sehr einzigartiges Spiel ist, weil dieses Spiel wunderschön ist, großartige Musik hat, tolle Welt hat. Und ich habe das Spiel dann ja auch selbst auf der Vita gespielt und war dann, also es war ein sehr anderes Spiel, als ich das Gefühl hatte, dass es mir verkauft wurde von Fans. Und das war ja auch bevor, also das war, ist ja doch gar nicht auf deine Videos bezogen oder so, das war ja auch vorher. Aber das war für mich dann sehr überraschend, Gravity Rush anzuwerfen und zu merken, es hat eine extrem oberflächliche Geschichte nur. Also es verbringt viel Zeit mit dieser Geschichte, aber es ist fast kompletter Nonsens. Ich habe mir, glaube ich, dreimal mittlerweile angeguckt und durchgelesen, was in Gravity Rush passiert. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was in Gravity Rush passiert ist. Und dann hat es ein Quest-Design, was nicht besonders toll ist, weil es so drei, vier unterschiedliche Quests hat. Und meine größte Kritik, ein Kampfsystem, was diesen Namen fast nicht verdient hat, weil es halt eigentlich daraus besteht, dass du den Lock-on-Tritt startest und dann zum Gegner hinzoomst und dann 30% der Fälle vorbeifliegst und das dann nochmal machen muss. Und das war dann so ein großer Teil dieses Spieles und ein so viel, also während diese Erkundung und das Herumfliegen ist in den Hauptquests dann ja nur ein Teil von vielen anderen Teilen, dass ich dann überrascht war, wie selten ich davon gehört hatte, wenn diese Aspekte eigentlich im Spiel, in das Spielerlebnis dann doch einen recht großen Teil eingenommen haben.
Ich würde auch gar nicht widersprechen. Also Gravity Rush ist ein Spiel, dem ich mehr Erfolg wünsche, weil es bestimmte Dinge macht, die bei mir total zünden. Und die hast du gerade teilweise schon genannt. Das ist einerseits Präsentation, die diese Weirdness. Ich mag ja die Story von Gravity Rush für ihre Weirdness. Mhm. Und die Spielmechanik des Fallenlassens, des Fliegens, mag ich auch total gern. Und die mochte ich auch im Nachfolger. Aber gerade beim Nachfolger finde ich halt so schade, dass nicht, ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie die Wonderful 101-Geschichte, dass da nicht an den Schwächen angesetzt wurde vom Vorgänger, weil es hat fast genau die gleichen Schwächen. Das Kampfsystem ist jetzt zwar besser, weil es variantenreicher ist, aber immer noch nicht super komplex. Und das Quest-Design ist vor allem wieder total banal geworden. Die Stärken sind immer noch die gleichen. Aber also deswegen hat es ja bei mir auch wieder gezündet, plus die Story ist noch mal abgedrehter. Aber trotzdem ist es super ärgerlich, wenn du dann so offensichtliche Sachen hast, die man hätte besser machen können. Und das verhindert dann unter anderem auch, dass das Spiel populärer wird. Aber ich glaube, bei Gravity Rush und bei Wonderful 101, da müssen wir uns nichts vormachen, diese Weirdness, die wir so sehr mögen, diese komische Welt bei Gravity Rush, in der schwebende Inseln, französisch anmutende Architektur, alles so bunt, und Wonderful 101 sind so Spielzeugfiguren und man sieht alles aus so einer ISO-Perspektive, das ist jetzt nicht Massenmarkt, was da produziert wird, ganz bewusst.
Ja, ja.
Aber umso bedauerlicher dann, wenn dann noch andere Elemente dazukommen, die noch weiter theoretisch diese potenzielle Zielgruppe einschränken, plus Marketing, Plattformen, also da gibt's ja viele Elemente, die da eine Rolle spielen. Und jetzt bei Wonderful 101 werden wir merken, ob die Plattform Wii U wirklich der Grund war für die Verkaufszahlen. Also sicherlich, also es ist einer der Gründe, weil die Wii U ist furchtbar gewesen von den Verkaufszahlen. Aber ob es jetzt, wenn es dann auf allen Plattformen oder auf allen großen, naja, auf allen außer der Xbox draußen ist, ob es sich dann gut verkauft oder ob jetzt das Spiel selbst sich selbst im Weg steht.
Ja, genau. Es ist halt auch wieder die Frage, okay, es ist halt ein sehr erfolgreicher Kickstarter gewesen. Das heißt, hat es schon alle Verkäufe getätigt über Kickstarter. Ne, das wird wieder ein ganz interessante Beobachtung, ob auch Bayonetta, ob Platinum da überhaupt irgendwelche Verkäufe sich jetzt groß von erwartet oder ob die jetzt schon bereits gesagt haben, huch, wir haben ja versehentlich $1 Million damit gemacht schon, na gut.
Ja, aber der Kickstarter ist interessant, dass du das erwähnst, weil der ist ja eigentlich schon eine Manifestation des Kults.
Sehr guter Punkt. Weißt auf jeden Fall, also den gibt es nur wegen dem Kult, den man darüber bekommen
und
hat, auf jeden Fall.
Wonderful 101 hat den auch vorher auf eine Art und Weise gehabt, wie ich ihn wahrgenommen habe oder wahrnehmen konnte. Bei Gravity Rush zum Beispiel nehme ich keinen Kult wahr. Gravity Rush hatte seinen zweiten Teil bekommen und den hat niemand gespielt. Und ich habe auch nichts mehr über dieses Spiel gehört, nachdem es dann draußen war. Das ist einfach gestorben. Und ich glaube, da gibt's auch, also wenn da ein Kickstarter kommen würde, weiß ich nicht, ob der sowas machen würde wie Wonderful 101. Weil es gibt ja parallel, weißt du, Platinum Games haben ja parallel weitere populäre Spiele gemacht. Und ich meine, Gravity Rush ist halt hier Sony Japan. Also die haben auch gute Spiele gemacht, aber haben halt nicht die Identität, die Platinum haben.
Also ich glaube, Gravity Rush 2, wenn das ein Kickstarter gewesen wäre, das hätte schon jetzt nicht den Erfolg gefeiert, aber das wäre erfolgreich gewesen eben, wenn es nicht dieses Sequel gehabt hätte, weil das quasi schon das war, was sich Fans erwünscht hätten.
Ja, ich weiß noch nicht. Also ich will auch ehrlich gesagt kein drittes Gravity Rush, das dann noch mal genau das Gleiche macht, ohne sich groß zu verbessern. Das wäre ein bisschen lahm.
Ja.
Ich habe aber auch noch Spiele auf der Liste und ein ganz offensichtliches, weil das jetzt auch einen Remaster bekommt, ist Nier 1, über das wir ja in der Vergangenheit sehr viel geredet haben, dass der Grund war, weshalb wir bei Nier Automata so gehypt waren, weil wir Nier halt schätzen für seine Geschichte, für seine Atmosphäre, für seine Art und Weise, gängige Konventionen zu brechen, wenn es dann mittendrin mal ein Text-Adventure wird oder einen Bullet-Hell-Shooter, weil das einfach Sachen sind, die man gerade 2010 zum Release dieses Spiels einfach nicht gesehen hat. So, das hat einen überrascht. Und Spiele, die einen überraschen können, das ist immer gut. Also positiv überraschen können, wohlgemerkt. Aber man darf dann auch da parallel nicht vergessen, dass Nier auch Schwächen hat, die ganz viele Leute abstoßen und abgestoßen haben schon. Dass es grafisch unterwältigend ist, dass es ein Kampfsystem hat, was super simpel ist und wo man sich jetzt nicht groß reinsteigern kann. Dass es auch ein paar triste Stellen hat, wo das Game Design so ein bisschen Pacing-Probleme bekommt. Dass es diese wiederholbasierte Geschichtserzählung hat, dass du das Spiel mehrmals durchspielen musst, um die gesamte Geschichte zu kriegen. Da sind ganz viele Leute einfach raus.
Ja, ja, ja. Und völlig, auch da muss man sagen, halt völlig zu Recht. Ich glaube, also ich glaube, Nier hat sie jetzt eine höhere Chance angenommen zu werden, als je zuvor durch Nier Automata. Weil Nier Automata wirklich der perfekte, die perfekte Einstiegsdroge zu Yoko Taro ist. Ne, du hast hier ein großartiges Spiel einfach, was dir diese Erfahrung gibt. Dadurch lernst du diese Erfahrung zu lieben. Und dann kann ich mir halt vorstellen, dass du dadurch dann deutlich mehr Geduld dafür gewinnst, bei folgenden Spielen für diese Erfahrung da zu bleiben, auch wenn das Gameplay nicht mehr in dieser Form da sein sollte. Deswegen ist da, glaube ich, Nier in einer recht einzigartigen Position jetzt, weil eben das Sequel so viel verbessert hat tatsächlich. Mhm. Es kann aber eben auch passieren, dass es dann die andere Richtung, dass weil das Sequel so gut war, Leute umso mehr abgestoßen werden von Nier, weil sie sich eben sowas anderes von erwarten. Und das finde ich halt, das also ich werde da sehr, sehr interessiert drauf gucken. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir zwei ja auch oft versuchen bei Nier das Aber mit zu benennen. Dass wir nicht nur darüber reden, warum wir dieses Spiel so vergöttern, sondern dass wir auch darüber reden, dass es seine Kritikpunkte hat und nicht zu wenige davon.
Genau. Ja, ich finde halt so interessant, dass jetzt das Remaster wird ja die Präsentation anpassen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich jetzt kein Spiel mehr haben, das man hässlich nennt.
Ja.
Hoffe ich zumindest mal.
Hoffe ich auch.
Und was auch angepasst wird, ist das Kampfsystem. Auch ein Kritikpunkt am ersten Teil. Mhm. Und sie sagen, es soll so ein bisschen in Platinum Richtung gehen, damit halt Nier Automata Leute potenziell abholt. Inwieweit sich das dann äußert, wissen wir einfach nicht. Ob sich dann wirklich einfach so anfühlt wie Nier Automata, müssen wir mal gucken. Aber auch das wäre dann eine Sache, okay, da wurde es jetzt angepasst, modernisiert, wie auch immer man es nennen möchte. Hat natürlich dann immer so, kann man Fragen nach Identität stellen, da kann man Fragen nach Erhaltung der Originalvision und so stellen. Aber man weiß zumindest, okay, Yoko Taro ist ja als Director immer noch angegeben bei dem Spiel und auch beim Remaster. Ja, ja. Und da bin ich halt interessiert, wie sich das äußert, weil ich glaube, an der Struktur haben sie zumindest bisher noch nicht gesagt. Und da glaube ich auch nicht, dass sich was ändern wird. Also du wirst immer noch mehrere Spieldurchgänge brauchen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie oft hat man Nier durchgespielt, bis man alles hatte?
Bei Viermal? Nier hat's, fünfmal? Nein, nee, das war ja, man hat ja bei der Hälfte auch erst gestartet, bei dem späteren
Versuch. Das stimmt,
ja, ja. Ich meine mich zu, man spielt es einmal durch und dann startet man dann doch direkt bei der Hälfte, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, das ist zu lange her, leider.
Hundertprozentig weiß ich es auch nicht mehr, aber auf jeden Fall halt mehrfach.
Ja, genau.
Und dann gab es ja da auch noch die Sache mit den Waffen sammeln und so Kram.
Mhm.
Ja, und das ist halt interessant. Bei Nier sehe ich es noch eher, wie dieses Spiel dann ankommt, weil ich finde, es hat wirklich hohe Höhen. Und ich glaube, die können auch Leute heute sehr wertschätzen, gerade nachdem sie Nier Automata gespielt haben und dann vielleicht so ein bisschen sehen, okay, da kommt das her. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, okay, wenn das jetzt ein Erfolg ist und sie gehen noch weiter zurück, wenn du einen Drakengard remasterst, da musst du dann noch mal deutlich mehr machen, glaube ich, damit das akzeptiert wird.
Auf jeden Fall. Und das scheinen sie ja auch zu tun. Und das
aber es hat auch so ein Ding, ne? Ein Kultklassiker, wenn du den einfach so heute releasen würdest, die meisten Leute würden dir einen Vogel zeigen.
Es kommt immer darauf an, wie es vermarktet wird. Ne? Es kommt immer, also in Nier ist die Gefahr tatsächlich sehr groß, weil Nier Automata dieser. Also es ist nur selten der Fall, dass ein Kultklassiker released wird und da die ganze Welt drauf guckt, weil es halt ein Kultklassiker ist. Ja, ja. Nobody cares about those. Und bei Nier ist es jetzt eben diese absolute Ausnahme, dass Nier Automata so absolut durchstarte und dass jetzt tatsächlich die ganze Industrie dann auf Nier gucken wird, wenn es erscheint. Also das wird dann interessant, ob dann die meisten Leute sagen werden, warte mal, das ist ja gar nicht Platinum so richtig, wenn es das da nicht sein sollte. Aber ansonsten ist es ja so, wenn jetzt irgendwie ein Godhand-Remaster erscheinen würde, dann ist, glaube ich, nicht die Reaktion, dass die meisten sagen würden, was soll das denn? Weil es eben nur diese Leute interessieren würde. Guckt ja auch den Killer 7 Re-Release an, ne?
Ja, ja, das stimmt.
Das interessiert dann einfach die meisten Leute nicht, die davon abgeschreckt werden würden. Und dann kommen nur die Leute dahin, die es sowieso schon mögen würden.
Ja, das ist sowieso immer die Frage. des Zielpublikums. Nier ist da, wie du schon sagst, die Ausnahme. Und Wonderful 101 in dem Fall ja auch so ein bisschen, weil der Entwickler einfach inzwischen so viel Prestige hat und so viel Fan-Favorites, dass es jetzt noch mal eine bessere Chance hat. Also ich glaube auch, wenn Platinum irgendwie zusammen mit Capcom jetzt noch mal Beautiful Joe irgendwie anfassen würden, dass das dann noch mal ein Erfolg sein könnte, weißt du? Mhm. Also so andere Reihen oder halt einen Godhand, wenn du da einen Platinum-Namen hinter hast. Ich glaube, das trägt inzwischen ein bisschen, das hat ein bisschen Gewicht. Auch wenn natürlich Platinum auch heute noch Spiele gemacht haben, die sich nicht so gut verkauft haben, gerade diese Lizenzdinger oder sowas. Ja, ja. Aber da ist dann halt auch kein großer Hype dahinter, weil die Leidenschaft ja nicht da ist. Bei Wonderful 101 weiß man ja, das ist halt Kamiyas Ding. Mhm. So. Deswegen ist das ja so beliebt und die Leute wollen dann eben ihm auch den Erfolg gönnen. Ich glaube auch, dass es schwerer wird für sowas wie einen Godhand oder einen Drakengard, wenn die ohne diesen Kontext heute noch mal remastered werden würden.
Ja,
aber
ja,
dann würden sie halt, also der Grund für einen Remaster ist ja immer, dass man glaubt, heute noch mal mehr Leute damit abholen zu können.
Mhm.
Und deswegen würde man ja auch annehmen, dass ein Godhand nie remastered wird. Aber in der heutigen Zeit mit den Spielen, die jetzt schon Fortsetzungen und Neuauflagen bekommen haben, sage ich halt nicht mehr nie.
Alles ist möglich. Also so eine PC-Version von Godhand würde mich auch jetzt nicht groß schockieren oder so.
Ja.
Da würde ich halt denken, ja, ergibt durchaus Sinn. Wir haben eine PC-Version von Motherfucking Binary Domain bekommen. Why not?
Godhand kann man ja mal sagen, weil wir es bisher noch nicht erwähnt haben. Für die Leute, die es nicht kennen, ist so ein PlayStation 2-Spiel, ein Third-Person, auch Character-Action-Game mit einem sehr eigenen Kampfsystem, mit einem Charakter, der die ganze Zeit tanzt.
Mhm.
Hat eine, finde ich, ein bisschen triste Optik.
Auf jeden Fall.
Die jetzt nicht irgendwie Bäume ausreißt. Und ich weiß gar nicht mehr, was kann das Spiel storytechnisch?
Nix. Nix wirklich.
Okay.
Die Steuerung ist halt das so richtig weird an diesem Spiel, was alle Leute sofort aufs Maul haut und sie quasi ihnen sagt, so, lern, wie das funktioniert oder verpiss dich. Weil du hast halt, wie du sagst, hier ein Third-Person-Spiel, was dann sehr, sehr nah hinter den Schultern ist des Charakters und keine Kamerakontrolle hat. Der rechte Stick ist halt der Ausweichbutton. Du bist wie bei God of War. In die Richtung, die du mit dem rechten Stick drückst, weichst du aus.
Mhm.
Und die Kamera dreht sich einfach mit der Schulter überall gemeinsam hin. Du kannst also nicht Kamera und Blickrichtung separat voneinander einstellen, was dann in Kombination damit, dass die Kamera direkt hinter deinen Schultern ist, dazu führt, dass du wahnsinnig wenig siehst, nur immer direkt was, immer nur das, was wirklich direkt vor dir ist, was für so ein Spiel komplett eigentlich nicht sehr intuitiv erscheint. Das Krasse ist bei Godhand, dass das dann tatsächlich auch funktioniert, wenn du dich da reinfuchst. Ist aber auch ein Spiel, was sich jetzt nicht großartig erklärt, hat diverse Ähnlichkeiten mit Wonderful 101. Ist ein bisschen einfacher zu verstehen, weil du halt nicht 700 Hauptcharaktere hast und nichts erkennst, sondern weil, wenn du da so ein bisschen Character-Action-Games-Erfahrung hast, dann kannst du dir das erschließen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was so weird ist und so einzigartig, dass es viele, viele Leute abschreckt. Und nicht zu Unrecht. Also ich würde jetzt, es gibt ja ne, dieses klassische IGN-Meme-Review, wo alle Leute dann drauf abgehen und sich drüber lustig machen. Ich finde nicht, dass man sich drüber lustig machen muss. Ich verstehe total, dass du das Spiel spielst und denkst, welchen Vorteil hat das denn bitte, mir keine Kamerakontrolle zu geben? Warum ist das so? Das ist doch einfach nur scheiße. Das verstehe ich total hundertprozentig und würde da jetzt auch nicht per se widersprechen.
Ja, ach, das finde ich ist eine super schwere Diskussion, weil zum einen ist es eine Diskussion über Zugänglichkeit. Mhm. Zugänglichkeit, muss man dann auch immer noch dazu sagen, heißt nicht, dass man das Spielgefühl an und für sich ändern möchte, nur eben die Möglichkeit für Leute an das Spiel heranzukommen, dass man das verbessern möchte. Das ist ja auch dieses Ding immer bei Sekiro gewesen. An der Kampagne, so wie sie ist, will man ja gar nicht ran. Man will nur Alternativen bieten, um Leute ein bisschen aufzufangen, die vielleicht nicht bereit sind, jetzt 6, 7, 8 Stunden zu trainieren, um einen Boss zu bekämpfen oder sowas. Und da kann man dann auch über Künstlervision und sonst irgendwas reden. Also ist ja wirklich ein weites Feld. Und bei der Review-Nummer ist es so, man kann durchaus die Bereitschaft von Reviewern kritisieren, sich auf neue Sachen einzulassen und wirklich mal versuchen zu durchschauen, warum macht dieses Spiel jetzt das anders. Und wenn es da gute Gründe für gibt, das dann auch zu sehen. Also es ist so ein bisschen, da muss ich auch immer so ein bisschen an so Sachen denken wie Tank-Steuerung, die lange Zeit, jetzt so nachdem sie nicht mehr benutzt wurde, auch als schlecht galt. Also einfach als schlecht, wo Leute sagen, das ist eine objektiv schlechte Steuerung. Und das stimmt ja eigentlich überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt Resident Evil 2 spiele, das steuert sich, also das alte, das steuert sich genauso, wie sie es steuern sollte, ist darauf gebalanced und fühlt sich gut an. Es ist ungewohnt aus heutiger Sicht, ja, aber es ist jetzt keine per se schlechte Steuerung. Aber das meine ich mit, man muss dann sich halt da so reinfühlen und verstehen, ah, okay, es wurde darum designt und es gibt Gründe, warum sich das Spiel so steuert, wie sie es steuert. Und da kann ich halt verstehen, wenn dann irgendwie Frust aufkommt, aber ich kann es nicht komplett nachvollziehen, wenn dann irgendwie so erwartet wird, dass jetzt jeder Spaß mit einem Spiel haben muss, das ja eindeutig nicht für jedermann. Also IGN zum Beispiel haben ja ein Massenpublikum als Zielgruppe und ein Massenpublikum hat für das ist Godhand nicht gemacht.
Ja, ja, genau. IGN hat halt aber auch, ich habe mir das Video gerade nochmal nicht durchgelesen, aber überflogen, um nur zu erinnern, was halt die Kritikpunkte waren. Und da ist jetzt halt nichts, was für mich keinen Sinn ergibt. Ne? Da wird gesagt, okay, du machst immer das Gleiche in dem Spiel. Du hast das erste Level, wo du so kämpfst und da ändert sich dann im Laufe des Spiels nichts dran. Du hast sehr wenig Abwechslung. Also selbst in Bayonetta hat es wirklich recht abwechslungsreiche Level und so. Und das gibt's ja alles bei Godhand nicht. Weil Godhand ist halt genau dieses Ding, wo du im Grunde die Level auch in schwarz-graue Boxen verwandeln könntest. Und das wäre für die Fans des Spiels komplett Wurst.
Diese Devil May Cry Nummer.
Ganz genau, weil es ja wirklich nur um das Kampfsystem und um die Interaktion mit den Gegnern gibt. Und auch wenn es dann nicht 3000 Gegnertypen gibt, ist auch nicht so wichtig, weil jeder einzelne Kampf mit jedem einzelnen Gegnertypen den Leuten so viel Spaß macht. Und da ist halt dann es trifft beides aufeinander. Es treffen halt legitime Kritikpunkte auf Punkte, die, wo man sagen muss, das sind nur Kritikpunkte, wenn du Massenkompatibilität erwartest. Das wird dann miteinander vermixt, wodurch dann die Leute, die die Spiele mögen, auch die validen Kritikpunkte dadurch mixen. Das wird ja nur gesagt, weil es nicht das ist, was du davon haben willst, oder weil es massenkompatibel ist, weil du ein Casual bist. Und dann haben wir wieder dieses Extrem, was wir am Anfang erwähnt haben, glaube ich.
Ja. Ja, und es gibt manchmal die Ausnahmen, die dann trotzdem rausbrechen. Weil ein Demon's Souls fällt auch voll in
Sekiro, ja, auf jeden Fall.
Und genau, Sekiro. Und heute ist diese ganze Souls-Formel so etabliert und viele Leute möchten das, aber theoretisch kann man den Ursprungsspielen genau das auch vorwerfen. Die erklären sich kaum, die haben Mechaniken, die total undurchsichtig sind. Was zum Teufel ist World Tendency? Und so Kram, so Fragen, die du dir stellst, wenn du durch Demon's Souls zum ersten Mal durchspielst. Und das schreckt ja auch viele Leute ab. Und es schreckt heute immer noch viele Leute ab. Aber trotzdem, da ist ja so ein Kult entstanden, den man einfach nicht mehr als Kult bezeichnen kann, weil es einfach Massenmedium inzwischen ist. Die verkaufen sich ja millionenfach, die Souls-Spiele. Ja. Das finde ich irgendwie total faszinierend. Da frage ich mich, was ist denn da die Magic-Potion gewesen, die benutzt haben, damit das da rausbrechen konnte? Ist es dann vielleicht, weil es halt in einem westlichen Fantasy-Korsett stattfindet und dadurch ein Szenario hat, was viel, viel massenkompatibler ist und sich Leute dann eher darauf einlassen, dass du halt so eigenartige Mechaniken drin hast? Oder ich weiß
nicht. Glaube,
oder ist es vielleicht gar nicht so eigenartig, wie man glaubt?
Ich glaube, es ist wirklich hundertprozentig Time and Place, weil das ist ja bei Demon's Souls noch nicht so richtig passiert. Demon's Souls war genau dieser Kult-Hit, über den wir hier reden, und nicht das, was Dark Souls gemacht hat. Ich glaube, Dark Souls ist einfach perfekt zu dieser Zeit rausgekommen, wo das Narrativ sich sehr etabliert hat und wo es sehr viele Leute so insgeheim, oder nicht nur insgeheim, aber sondern einfach immer mehr gestört hat, dass Spiele sehr, 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 sehr approachable wurden. Es eben, also was ist eigentlich nichts Schlechtes. Das Problem war, dass diese Videospielindustrie sehr sich darauf konzentriert hat. Spiele wurden immer nicht nur einfacher, sondern wurden immer mehr darum designt, Leute mitzunehmen, die von null anfangen. Ich gehe immer wieder zurück zu, ohne selbst gespielt zu haben, einfach nur, weil es ein Beispiel ist, was viele Leute wiedererkennen, zu Skyward Sword. Weil das einfach der Kritikpunkt ist, den ich immer wieder darum gehört habe, dass es eben sich so viel erklärt. erklärt. Und das ist ja etwas, was die Industrie im Ganzen total gemacht hat. Und dann kam eben dieses Spiel und kam, glaube ich, einfach zu dem perfekten Zeitpunkt, wo genug Leute dem überdrüssig wurden und diese 90er-Jahre-Ästhetik, jetzt nicht auf einer optischen, sondern auf einer spielerischen Ebene, Ästhetik ist das falsche Wort, diese 90er-Jahre, dieses 90er-Gameplay-Feeling so vermisst haben, dass sie das dann da rein projizieren konnten. Und das war dann genau von der Anzahl her genug Leute, dass davon wiederum genug Leute angefixt wurden, die dann vielleicht gar nicht so sehr diesen Gameplay speziell vermisst haben, die aber so viel darüber gehört haben, dass sie dem dann eine Chance gegeben haben und dann eine neue Faszination gewonnen haben. Also ich glaube wirklich, wenn Dark Souls irgendwie 2 Jahre früher oder später veröffentlicht worden wäre, wäre das schon was sehr anderes gewesen wahrscheinlich.
Das kann gut sein. Ja, das ist super interessant, weil heute werden ja Dark Souls Innovation zugeschrieben, die es schon seit den 80ern gab. So,
ja.
Gelooptes Leveldesign oder sowas ist ja nicht, hat ja nicht Dark Souls erfunden. Das sind ja so Sachen, also wir machen uns da ja auch drüber lustig. Ich erinnere mich an unseren Alone in the Dark 2008er Run bei Time to 3, wo wir auch so gesagt haben, oh, guck mal, Dark Souls. Ja. Weil Leveldesign sich einmal gelooped hat oder so. Ja, oder man an einen Ort kam, an dem man schon mal war. Und das ist ja, also das ist ja nicht neu. Nee. Aber das ist ja Metroid. Ja. Also das gab es auch schon ganz lange und das kann dann auch dazu führen, dass dann Leute das für eine Errungenschaft von einem Spiel halten, dessen Errungenschaft das nicht ist. Das war einfach ein gut designtes Spiel und Dark Souls hat diverse Innovationen, die will ich ihm gar nicht absprechen und Demon's Souls, gerade auch im Multiplayer-Bereich, was man finde ich nicht vergessen darf, dieses asynchrone Invasion-Ding ist halt super und das will ich da nicht gering reden, aber ich finde nur interessant, was für eine Dynamik sich dadurch entwickeln kann. Und auf der anderen, ja, bitte?
Ich finde, du wolltest nur kurz einmerken, dass es auch wieder eine super interessante Diskussion für sich ist, wann Innovationen wieder Innovationen sind. Wenn quasi 20, 30 Jahre irgendwas vergessen wird und dann ein Spiel das wieder zurückbringt, ist das dann schon Innovation?
Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne, du hast ja gesagt, Dark Souls ist auch aus dem Moment geboren, der Erfolg, weil Leute so genug hatten von den Spielen, wie sie halt sind mit ihren ganzen Tutorials. Und ich glaube, das schwingt auch sehr viel mit, wenn sich dann Leute darüber aufregen, dass jetzt Wonderful 101 zum Beispiel wieder nicht so gut ankommt und wieder 7er Schnitt bekommt oder was auch immer, weil so diese Befürchtung herrscht, dass Spiele immer homogenisierter werden, immer gleich werden. Und das hatten wir halt schon mal genau zu dieser Phase, wo es wahnsinnig viele Third-Person-Shooter gab, die sich alle exakt gleich gespielt haben und auch gleich aussahen, weil sie die gleiche Engine benutzt haben. Mhm. Diese Unreal Engine 3-Nummer in der Generation PS3 360, da gibt's so viel Crap, den du heute einfach in die Tonne schmeißen kannst, weil das so uninspiriert war. Und vor dieser Art Gleichheit hat man, glaube ich, so ein bisschen Angst, dass diese wunderbaren, bunten Experimente wie in Wonderful 101 da dann drunter leiden. Und das passiert ja immer mal wieder, ne? Du hast so Spiele, die sind so bunt und schön und hach und die können richtig viel. Ich habe mir ja noch Sunset Overdrive aufgeschrieben und ich kann Sunset Overdrive gar keinen Punkt zuschreiben, außer vielleicht den geschmacksbedingten Humor, weshalb dieses Spiel ein Misserfolg wurde, außer die Xbox One.
Ja, also das ist wirklich ein Mysterium, wie sehr es einfach nichts gemacht hat. Dass es noch nicht mal Leute wütend gemacht hat wegen seinem Humor, sondern einfach niemand es beachtet hat. Das finde ich bis heute sehr, sehr interessant, weil es wirklich ein First-Party-Spiel ist von einem super etablierten Studio, was super Produktionswerte hat. Es ist Open World, es hat so viele Aspekte, die es eigentlich zumindest, also nicht erfolgreich machen müssten, aber eine Reaktion hervorrufen müssten. Und die gab es halt wirklich fast gar nicht auch.
Ja. Das ist halt traurig.
Ja.
Also ich hatte ja so ein paar Spiele hier, wo ich auch so dachte, weil ich einfach nach Kultspielen gesucht habe und wo ich so dachte, okay, das Spiel selbst kann, glaube ich, nichts dafür. Driver San Francisco ist auch so ein Beispiel, wo ich sagen würde, keine Ahnung, warum das jetzt nicht, also ich glaube Marketing.
Ja,
mein zweiter Gedanke ist dann immer Marketing, weil Driver San Francisco kam auf genug Plattformen raus. Ist schwierig. Oder manche Prince of Persia Spiele, ne, eine Reihe, die uns beiden sehr liegt, ist irgendwie ein bisschen weird.
Auf jeden Fall. Möchtest du mal noch ein Spiel erwähnen, was du denn dazu passend?
Ja, ich hatte ja vorhin schon gedacht, du erwähnst es, nämlich Shenmue. Ist ja auch ein Spiel, ich weiß nicht, ob Kultklassiker unbedingt der richtige Begriff ist, weil es hat sich ja soweit ich weiß, damals auf der Dreamcast durchaus über 1 Million Mal verkauft.
Ich glaube, damals wäre es kein, es ist aus heutiger Sicht auf jeden Fall einer. Damals, wenn du, war es natürlich so erfolgreich, aber hat dann dieses sehr, also eine mysteriöse Aura bekommen, weil es halt einfach auch nicht mehr so richtig spielbar war auf neuen Konsolen. Ja, ja. Und ich glaube, es wurde von einem schlichten Erfolg zu einem Kultklassiker, würde ich behaupten.
Naja, und es hat halt immer das Erbe mitgetragen, nicht erfolgreich genug zu sein und die Dreamcast mitgekillt zu haben, weil es so teuer war.
Ja.
Und auch der zweite Teil so teuer war. Und ich glaube, dass das hängt wie so ein Schatten über diesem Spiel. Aber da denke ich mir halt auch, das ist ja, ne, ich habe ja Videos zu diesen Spielen produziert, um zu erklären, was mich daran so fasziniert. Und das ist ja ganz viel Atmosphäre und Welt und schwer in Worte zu fassen, Dinge, die dann irgendwie bei mir zünden und bei ja auch vielen anderen zünden. Und ganz viele Leute stößt dieses Spiel ab. Und das hat man jetzt, finde ich, ganz schön bei Shenmue 3 gesehen, wo du so merkst, ja, okay, wenn ihr das halt nicht weiterentwickelt, dann appelliert ihr an die Fans von damals, verliert von denen schon ein paar, weil die auch ungeduldig sind und sich wünschen, dass sich mal was tut an diesem Spiel, ohne dass es seine Identität verliert. Und neue Fans gewinnst du fast gar nicht. Also, dass ich ein Shenmue-Fan geworden bin, ist ja ein totaler Zufall eigentlich gewesen.
Ja.
Weil ich halt random mal jetzt diese Dreamcast-Faszination entdeckt hatte für mich. Und bei mir hat das dann halt geklappt. Aber ganz viele andere Leute, die hören sich die Dialoge an und sagen, das ist nicht euer Ernst. Die gucken sich die Story an und sagen, hier passiert ja nichts.
Ja.
Die gehen in die Kämpfe und denken, es fühlt sich scheiße an. Und sie hätten halt recht, weil das sind alles valide Kritikpunkte an Shenmue. Mhm. Ich kann zwar sagen, wie sehr ich Shenmue liebe und dass das zu meinen Lieblingsspielen gehört, aber ich kann auch anerkennen und sagen, dass ich, wenn ich mit jemandem das empfehlen würde, da immer ein Aber dran hängt. Weißt du, und da finde ich es halt auch schwierig, wenn dann gesagt wird, nee, Shenmue ist die Revolution oder so. Und damals hatte es revolutionäre Aspekte, das auf jeden Fall. Also das ist ja noch mal eine andere Betrachtung, ne? In seiner Zeit war ja Shenmue wirklich seiner Zeit auch voraus in vielen Aspekten. Aber heute ist es schwierig, diese Faszination nachzuempfinden, wenn du zu den alten Spielen zurückgehst. Und noch schwieriger zu verstehen, was Shenmue 3 sein soll.
Ja, also ich stell dir vor, du spielst Shenmue 3 ohne die ersten beiden Teile gespielt zu haben. Das ist ja eigentlich unmöglich. Unmöglich, da irgendwas zu verstehen. Ich glaube aber Shenmue, also ich habe bei Shenmue tatsächlich das Gefühl, dass die Fanbase da einen recht guten Job macht. Weil bei Shenmue höre ich selten davon, dass es schlicht und ergreifend das beste Spiel ist. Sondern bei Shenmue habe ich, also so wie wir das auch mit Nier versuchen, schon oft sehr das Gefühl, dass mir Fans in dem gleichen Atemzug, wie sie es empfehlen, auch sagen wollen, was genau es macht. Da bei Shenmue gibt es dann halt das Problem, dass ich dann halt immer was sehr anderes verstanden habe, weil ich halt sowas wie Dialoge zu diesem Worldbuilding zählen wollte, was es eigentlich nicht so wirklich tut. Also die Dialoge sind ja nicht natürlich oder echt und die Dialoge sind jetzt nicht der Grund dafür, wieso die Spielwelt die Fans, glaube ich, so begeistert, wie sie es tut. Berichtige mich bitte, wenn ich falsch liege.
Ja, naja, es ist also dieses Behelfsmäßige hat was Sympathisches in den Originalspielen.
Das verstehe ich voll, ja.
Also da ist es ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es ist halt nicht gut und das macht es ein bisschen sympathisch.
Ja.
Aber das Faszinierende ist ja, dass du da jeden NPC anquatschen kannst und manche dir auch einfach sagen, ey, ich habe gerade keine Zeit, bitte geh weiter. Oder du ein random Gespräch mit einer Ladenbesitzerin anfangen kannst, in dem es aber auch um nichts geht. Also das ist dann Teil des Worldbuildings.
Ja. Also ich glaube, die größte Gefahr ist da wirklich einfach, dass du halt das Worldbuilding so verstehst, dass hier wird einfach eine unglaublich realistische, überzeugende, real wirkende Welt aufgebaut und denkst dir dann halt sowas wie ein weniger satirisches GTA oder so. Und das ist ja wirklich was komplett anderes. Aber ansonsten muss ich da den Shenmue-Fans und ja auch du bist da ja auch immer sehr bedacht, das mit zu betonen, ein Kompliment aussprechen, weil ich eben finde, dass sie dass Shenmue oftmals eben nicht über Wert verkauft wird. Und das klingt jetzt so negativ, aber ne, dass eben nicht gesagt wird so, ja, hier hast du das Yakuza oder das GTA, das ist besser als GTA, ist besser als Yakuza. Sondern es wird immer sehr klar, es versucht, was sehr anderes zu machen. Und aus diesen und diesen Gründen mag ich das.
Das stimmt. Ja, also da habe ich auch nicht das Gefühl, dass Shenmue Also sicherlich bei ein, zwei Leuten, bei so einer Handvoll, die das halt über alle Maßen lieben und dem dann auch den Erfolg wünschen. Aber ich glaube, da hat eher der Erfolg des Kickstarters und der Hype um Shenmue 3 viele Leute dazu bewegt zu denken, oh krass, Shenmue habe ich ja mich noch gar nicht so richtig mit beschäftigt, muss ich mal gucken. Weißt du, dass du dann merkst, ah, okay, das scheint ja dann doch irgendwo eine Popularität zu haben und ist so beliebt. Und wenn das so beliebt ist, dann muss da ja was hinterstecken. Und viele Leute können das wahrscheinlich nicht nachvollziehen, dieses, was steckt denn dahinter, wenn sie es dann heute sehen. Also da sind dann die Fans nur indirekt dran schuld, weil sie so enthusiastisch waren über Shenmue 3.
Genau, genau.
Ist ein bisschen eigenartig. Aber wo du das gerade sagst mit, wenn eigentlich immer miterzählt wird, was auch das Schlechte ist an dem Spiel. Ein Kultspiel, das halt gar nicht unter Wert verkauft werden kann, ist, finde ich, Deadly Premonition.
Habe ich natürlich auch aufgeschrieben, ja.
Ja, weil es halt technisch unsauber ist, weil es spielerisch, also die Action ist einfach nicht gut. Es hat ja diese Action-Passagen, die sind ja super scheiße. Und dann hat es auch einen merkwürdigen Spielaufbau und hat diese Dialoge und diese Weirdness und dieses Twin Peaks-artige, wo jeder, glaube ich, immer weiß, worauf er sich einlässt, wenn er Deadly Premonition anschmeißt.
Das ist halt, also da kann man ja wirklich ein ganzes Genre anspielen, mit erwähnen, sowas wie Disaster Report habe ich ja, diesen Vergleich habe ich in meinem Review ja auch sehr bewusst getätigt. Das sind halt diese Art von Spiele, die, glaube ich, auch relativ, sie sind relativ safe davor, glaube ich, overhyped zu werden, einfach weil du sie nur angucken musst. Und du sofort, weißt du, du siehst halt die 10 von 10 von Jim Sterling. Siehst du auf der Deadly Premonition, dann guckst du den Screenshot an und dann weißt du direkt, ah, okay, hier ist irgendwas weird. Dieses Spiel ist nicht, hat keine 10 von 10, weil es mir die krasseste Gameplay-Erfahrung bieten wird und technische Erfahrung, sondern du weißt sofort, hier ist irgendwas super weirdes im Gange. Das werde ich wahrscheinlich nicht verstehen. Und das ist, glaube ich, sogar ein Vorteil dieser Spiele, dass sie technisch so hinterher sind, dass es so viele Leute so viel abschreckt, die normalerweise dann davon enttäuscht werden würden, dass im Grunde nur noch die Leute, die das Spiel überhaupt anfassen werden, die bereit sind, dieses Opfer zu bringen, sag ich mal.
Oh, das wäre super interessant, so eine Statistik mal zu haben, irgendwie von 1000 Spielern, die Kultspiel XY ausprobieren, wie viele bringen die Leidensfähigkeit mit, sich dann auch reinzufuchsen in den Deadly Premonition oder auch ein Spiel, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, einen Vampire Bloodlines, das auch die Einstiegshürde hat, dass du einen Fanpatch brauchst erstmal, um es überhaupt richtig gut spielen zu können, weil sonst buggy ist wie nix und unfertig. Und das finde ich auch noch weitere Hürden hat. Ich habe ja Vampire Bloodlines mehrfach versucht durchzuspielen. Ich finde zum Beispiel das Gameplay dieses Spiels, also die Kämpfe und sowas, fühlt sich nicht gut an. Also es ist kein Spiel, was du wegen des Game Feels spielst. Das ist einfach wegen der Dialoge, wegen der Entscheidungsfreiheit und wegen des Szenarios, das du nicht so oft hast mit den Vampiren. Ja. Deswegen spielst du Vampire. Aber mich würde halt interessieren, wenn sich jetzt 1000 neue Leute, die nur gehört haben von Bloodlines und wie cool es sein soll, sich das angucken, wie viele sind dann am Ende auch dabei und singen dieses Lob mit von den Dächern und wie viele denken sich, ja, nee, danke. Weil ich bin einer, der sich gedacht hat, ja, nee, danke. Und das ist also, so, ich guck mir das dann gerne an in Let's Plays und so, aber selber spielen, da hat mich Bloodlines bisher noch nicht bekommen.
Ich glaube, Bloodlines 2 ist auch wirklich ein Spiel, was halt Gefahr läuft, sehr viele Leute vor den Kopf zu stoßen, weil Bloodlines, also A, es ist halt so ein Next-Gen-Spiel auch noch, obwohl es jetzt irgendwie nicht wirklich grafisch das bedeutet, aber Bloodlines ist halt auch wirklich so ein Kultklassiker, wo jetzt 10, 15 Jahre sehr viele Leute sehr viel darüber gehört haben, und dann hast du jetzt nicht nur die Schwächen, die diesem Base-Game sowieso schon beiliegen, sondern du hast jetzt auch noch einen neuen Entwickler, einen kleineren Publisher dabei, wo dann nochmal extra Erwartungen vielleicht ein bisschen zusammengeschnürt werden müssten. Das wird ein super interessantes Spiel zu sehen, ob das Fans bedienen kann, aber dann vor allen Dingen auch noch neue Leute bedienen kann. Ganz, ganz viele Fragezeichen gibt's da.
Genau, finde ich aber gleichzeitig super interessant. Also ich mag ja total, dass wir, weil Bloodlines gehört genau in diese Riege rein, was ich vorhin meinte. Ich will nicht mehr sagen nie zu einer Wahrscheinlichkeit von einem Sequel, weil niemand hätte gedacht, dass wir ein anderes Bloodlines bekommen. Und deswegen, in 10 Jahren oder so haben wir bestimmt einen Godhand 2, Robin.
Nee, Tom. Ich glaube ich. Ich glaube, wir bekommen, ich glaube, in 10 Jahren haben wir, glaube ich, ein Indie-Game, was ein geistiger Nachfolger ist, ja, zu God Hand.
Devil Hand.
God Hand 2, ist das nicht auch irgendwie in den Händen von fucking Capcom noch immer oder so?
Capcom, ja.
Also reden wir mir nochmal, wenn ich Dragon's Dogma 2 bekommen habe, dann lasse ich mich davon vielleicht überzeugen.
Ja, ich halte es halt nicht mehr für unmöglich, weil es so viele dieser Sachen
gibt. Das stimmt.
Unmöglich ist es definitiv nicht. Ich finde das super, ehrlich gesagt. Also auch das ist ja ein Gedanke, den ich erst diese Woche nochmal hatte mit den ganzen, jetzt mit der Mafia Trilogy und so, dieses, wir spielen ganz schön viel altes Zeug.
Mhm. Ja.
Und irgendwie, also ich sehe das, dass auch manche Leute das so auffahren als, oh Gott, wie scheiße. Mich stört's gerade irgendwie gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Was mich stört, ist diese ganze Next-Gen, dieser Minus-Hype, der da gerade entsteht.
Ja, auf jeden Fall.
Dass wir da noch nicht so wirklich wissen, worauf man sich da an Innovation freuen kann. Aber es ist eigenartig. Aber per se, wenn so ein Kultklassiker einen Erfolg feiert und dann noch mal zurückkehrt, dann wünscht man sich ja in der Regel, dass der noch mal diesen Ansatz haben kann, den dann so wenig andere Spieler haben, weshalb er geliebt wird. Bloodlines mit seiner Entscheidungsfreiheit, seinem Szenario, Wonderful 101 mit dem sehr eigenen Gameplay oder einen Shenmue, was Open World quasi anders interpretiert hat, als später dann Open World interpretiert wurde und das quasi überschrieben hat, so nach dem Motto. Und diese Qualitäten möchte man ja dann mal weitergedacht sehen, weil man möchte dieses Sequel um das Potenzial, was noch nicht komplett im Erstling entfaltet wurde, entfaltet zu sehen.
Ja.
Im besten Fall. Und bei Shenmue zum Beispiel hat das jetzt nicht geklappt. Mal sehen, ob es bei Bloodlines klappt. Ich finde, bei Nier zum Beispiel ist so ein Ding, Nier Automata finden wir beide super.
Ja.
Da finde ich, das hat viel von dem dann gemacht und dann teilweise besser gemacht, teilweise auch einfach anders gemacht als Nier, sodass ich sage, das ist was Eigenes geworden, aber immer noch hat immer noch sehr diese Yoko-Taro-Handschrift und ich finde super, was es macht. Auch wenn ich da auch Kritikpunkte dran habe. Aber sowas wäre, glaube ich, so Best Outcome.
Auf jeden Fall, ohne Frage. Diese Franchise hat so viel Glück damit gehabt, wie sie haben könnte. Darf ich noch ein Beispiel nennen und dann wollen wir zum Ende kommen? Oder willst du auch noch eins danach benennen?
Ja? Nee, gern noch eins und dann ist gut.
Okay. Ich würde Panzer Dragoon mal nennen wollen. Bin ich drauf gekommen, weil ich das jetzt gerade gespielt habe. Ich habe endlich das Remake mal angeworfen auf der Nintendo Switch. Kommt ja dieses Jahr auch für PC raus. Weil das diesen Patch bekommen hat, den es lang angekündigt wurde. Als es erschien, hatte es Framerate-Probleme, die Steuerung war verzögert, hat einen großen Delay, die Optik war nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Es wurden Sachen geändert, die Leute nicht cool fanden. Es fehlten Modi. Und das wurde jetzt alles reingepatcht. Das war ein riesiger Patch. Jetzt läuft das Spiel mit 60 Frames die Sekunde im Performance-Mode. Das Spiel hat neue Modi bekommen, das Spiel steuert sich besser. Und ich habe es aber angeworfen jetzt und habe irgendwie das erste Level nur mal gespielt, was nur ein paar Minuten geht, was ja schon ein wesentlicher Teil vom Spiel ist, denn dieses Spiel geht ja nur 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Panzer Dragoon ist ein super interessantes Beispiel hierfür. Und ich habe in Klammern auch Orza dabei geschrieben, weil das ja die Xbox-Version ist. Das ist auch die Version, die, glaube ich, so die meisten Leute noch neben dem Remake interessant ist, weil man sie halt dann recht easy noch auf der Xbox One, glaube ich, sogar spielen kann jetzt. War das vorher? Genau, das kam ja digital raus. Und ich finde Panzer Dragoon ist so interessant, weil es nicht nur ein Spiel ist, was spielmechanisch, erzählerisch und dann auch in seiner Spiellänge Leute abschrecken kann, sondern weil es auch ein Spiel ist, das die Spielerfahrung bietet, die es heute in dieser Form vor allen Dingen im AAA-Bereich eigentlich nicht mehr gibt. Das heißt, wenn Leute über Panzer Dragoon reden und darüber sagen, oh, diese Story fand ich damals so geil und das Worldbuilding und diese Musik und dann ballerst halt mit deinem Drachen rum, dann Leute von diesen Erfahrungsberichten lesen oder hören, die jetzt vielleicht nicht so viele 90er oder 80er Jahre oder ganz Anfang der 2000er Shoot'em-Up-Spiele gespielt haben, die werden sich ein völlig falsches Bild davon machen, was Panzer Dragoon ist. Einfach weil es diese Spielerfahrung heutzutage nicht mehr gibt.
Ja, das stimmt. Mir fällt da auch gerade gar nicht so viel ein. Das letzte Spiel dieser Art, das ich gespielt habe, was man als AAA bezeichnen kann, war Star Fox Zero. Und da würde ich sagen, dem Spiel hat sein Versuch, Innovation in dieses Genre zu bringen, geschadet. weil das die Steuerung benutzen wollte von der Wii U, weil das diese Roboterpassagen hatte. Und wäre es ein Straight-Up-Shooter gewesen, so wie Panzer Dragoon einer wäre, und sei er nur 2-3 Stunden lang, wäre es, finde ich, besseres Spiel geworden, weil die Kernkompetenzen dieses Genres einfach an sehr bestimmten Stellen liegen. Und die Kürze ist ja so ein Ding, ne? Das ist halt auch was Leute heute, glaube ich, dann vielleicht ein bisschen vor den Kopf stößt, weil es halt dann teilweise auf Replays ausgelegt ist und aufs Besserwerden. Und ich weiß jetzt nicht, ob Panzer Dragoon noch groß Unlocks oder sowas bietet. Bei Star Fox sind es ja einfach komplett verschiedene Pfade, die du nehmen kannst bis zum Endgegner. Ich habe jetzt Panzer Dragoon nicht gespielt, dass ich das einschätzen könnte. Aber ich finde total interessant, dass so ein Genre dann mal im etwas größeren Rahmen, und man muss ja sagen, etwas, Panzer Dragoon ist ja jetzt auch kein mega finanziertes Projekt gewesen. Sieht man ihm auch ein bisschen an. Und es kostet ja auch nur 25 Euro. Aber an und für sich super interessant, dass so ein Spiel dann auch zurückkehrt, was ja auch ein Kultklassiker mal war.
Ja, vor allen Dingen, weil ja das Ursprungsspiel Panzer Dragoon, da steckt ja schon ein bisschen Aufwand und Geld und auch Vorhaben hinter. Panzer Dragoon sollte ja auch durchaus die grafischen Kapazitäten seiner Konsole zeigen und ein bisschen was Aufregendes machen. Und das ist halt jetzt was sehr, sehr anderes. Bei mir war halt das Interessante, Panzer Dragoon Orta, ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen, was das eigentlich ist. Weil wenn Leute über das großartige Storytelling zum Beispiel reden, oder das ist nicht das großartige, über das Spaßige, über die Welt, die sie fasziniert hat, dann ist es halt nicht so, dass jetzt Panzer Dragoon Orta die Zwischensequenzen und Dialoge bietet, wo du sagst so, wow, krass, geil. Nee, du wirst am Ende des Spiels kaum verstanden haben, was überhaupt gerade passiert ist, weil es sich fast gar nicht erzählt.
Ja.
Aber es erzählt sich eben gar nicht, aber das, was es dir zeigt und was es erzählt, ist unendlich faszinierend. Die Kombination aus Spielwelt, die du auch teils in CG-Sequenzen siehst, aus Musik und aus Monster-Designs, erzeugt so eine Art Storytelling, die dir halt, du musst Fantasie mitbringen, aber die dir dann eben was sehr Einzigartiges geben kann. Was du aber nicht weißt, wenn du einfach nur hörst, wie cool diese Welt ist, dann, wo du dann halt erwartest, okay, dann fliege ich mit dem coolen Drachen hier durch und baller auf Gegner. Nee, du hast ja original ein Spiel, was eine Stunde geht oder 1,5 Stunden geht, im Falle von Orta schon nochmal ein bisschen länger, aber ist auch nicht mega lang, wo du sehr linear hier durchfliegst und auf Gegner ballerst und dann Bosskämpfe hast, für die du 10-mal versuchen musst. Das ist eine sehr, sehr andere Spielerfahrung. Und ich glaube, wenn Panzer Dragoon mehr Budget bekommen hätte, also jetzt im Remake und ein größeres Marketingbudget auch, dann hätte es Leute noch mehr abgeschreckt eher, als dass es jetzt groß erfolgreicher wäre. Also ich glaube, da haben die Macher schon die richtige Herangehensweise gewählt.
Ich finde das interessant, dass man überhaupt über Story redet bei Panzer Dragoon und damit nicht Panzer Dragoon Saga meint. Weil es gibt ja auch RPGs im Panzer Dragoon.
Ja, das arbeitet das eine nur, oder?
Kann sein, dass es auch nur eins ist, ja.
Das wäre dann so, da habe ich auch gar keine Ahnung von, wie das ist oder was das
aber,
ist, ja.
Das ist auch noch mal ein guter Punkt. Diese Spiele sind teilweise auch ein bisschen verdammt, heute Kultspiele zu sein, weil ich erinnere mich auch, wo wir dann noch mal zu dieser Kritik an den Kritikern Nummer ran können. Sin and Punishment hatte auf der Wii einen Ableger.
Oh ja, da war ich auch mal wieder.
Der sehr gut ist, den habe ich sogar selbst mal gespielt, der halt auch kurz ist, weil diese Art Spiele kurz sind und auf Replay ausgelegt sind, und der dafür kritisiert wurde. Zu kurz war eine der Kritiken. Und das ist so ein inhärentes Genre-Ding. Das heißt, so diese alten Arcade-Genres, da kommt das ja so ein bisschen her aus den Arcades, aus diesem schnelle Action-mäßigen die sind verdammt dafür, dann an heutigen Maßstäben kritisiert zu werden und nicht mehr irgendwie in aktuelle Wertungssysteme zu passen oder sonst irgendwie. Und da verstehe ich dann auch durchaus, dass man dann mal ein bisschen Frust ablässt über bestimmte Reviewer, für die das irgendwie nicht das richtige Spiel war oder was weiß ich, was da dann schiefläuft, weißt du?
Ja,
aber
ist halt,
ist ja auch gescheitert.
Die Frage ist da, die man sich, glaube ich, immer wieder stellen muss, und da gibt es keine einfache Antwort drauf, ist halt, was was ist denn die Aufgabe von Reviewern? Soll ein Reviewer quasi diesen Genreblick haben und sagen, gut, das Spiel wird jetzt 95% von den Leuten nicht interessieren oder enttäuschen aus diesen und diesen und diesen Gründen, aber die 5%, die wissen, was sie bekommen, die werden es lieben. Oder ist es vielleicht sogar besser für einen Reviewer halt, wenn er halt sagt, gut, ich verstehe, dass das Genre ist und dass das Leute erwarten und so, aber es ist halt so und so kurz und das finde ich das ist trotzdem nicht das, was sich Leute heutzutage für ein Spiel dieses Preises erwarten davon. Ich glaube, da gibt es keine offensichtliche Antwort. Ich glaube, das Einzige, was es da gibt, ist halt, dass man beides braucht. Dass man
so immer kommuniziert, was diese Review ist und was die Perspektive ist.
Genau. Ja. Gut, Tom, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder?
Genau, ich finde das Thema super spannend. Vielleicht habt ihr da ein paar Gedanken dazu. Vielleicht fallen euch auch andere Beispiele ein, wo ihr mal dachtet, okay, hier kam ein Kultspiel, irgendwie wurde ein bisschen zu Unrecht kritisiert oder hier habt ihr das Gefühl, dem wird ein bisschen mehr zugesprochen, als es sich eigentlich verdient hat. Oder ihr könnt euch bestimmte Kultspiele vorstellen, die heute wiederum total gut ankommen würden, die wir jetzt vielleicht auch gar nicht genannt haben, dann gerne her damit.
Ja, sehr gerne in die YouTube-Kommentare oder bei Patreon. Wie gesagt, wenn ihr auf Steady hier rüberkommt, dann müsst ihr leider auf YouTube zurückgreifen, weil es leider keine Kommentarfunktion hat. Mhm. Ich bedanke mich wie immer bei unseren fleißigen Unterstützern, wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende noch und bedanke mich auch beim Tom für diese wundervolle Stunde mal wieder. Jetzt erstmal euch noch einen wunderschönen guten Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.